Kölle alle auf zusammen, ihr habt es vielleicht schon gehört. Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Die fünfte Jahreszeit hat angefangen und natürlich, nur ich muss mal erklären, die fünfte Jahreszeit für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Die fünfte Jahreszeit, das ist so jetzt hier, ihr wisst, das ist von Anfang Winter quasi, also echtem Winter bis zum Ende des echten Winters quasi, so eine Zeit, wo man für sich versucht, mit einem Glas Kölsch ein bisschen Wärme zu halten. Und dieses Kölsch, das zischt so durch, dass das direkt auf das Sprachzentrum im Hirn trifft und deshalb sprechen wir so komisch in dieser Jahreszeit. Und ihr habt es vielleicht gehört, das ist ja nicht nur im, also so Rheinland, das ist so Köln und Umgebung, da soll ja auch so ein kleines Dorf dran beteiligt sein, haben Gerüchte verlauten lassen, also das kann so ungefähr sein. Also der 11.11. um 11.11 Uhr, da hat die fünfte Jahreszeit angefangen. Aber keine Angst. Ich werde jetzt keine Karnevalssendung machen, sondern das hebe ich mir dann doch für die heiße Phase des Karnevals auf und will stattdessen dann doch über folgende Themen berichten. Nämlich zum einen Fedora 16 ist erschienen, dann gibt es was Neues zu KDE Plasma, Linux Mint will den GNOME 3 Desktop umbauen und dann gibt es noch ein, zwei Neuigkeiten von Adobe und von kleinen weiteren Firmen. Ihr merkt es vielleicht auch schon, diese Folge ist nicht so richtig vorbereitet. Das liegt vielleicht auch am 11. quasi. Und trotzdem will ich jetzt mal mit dem allerersten Thema anfangen. Nämlich Fedora 16 ist erschienen. Letzte Woche kam es ganz groß raus, also die allerneueste Version von Fedora. Wir haben ja vorher auch eine Folge vorher schon mal über das Fedora-Projekt allgemein ein bisschen was schwadroniert und erklärt, was die da alles neu machen wollen. Jetzt ist die ja aktuelle Version rausgekommen, die unter anderem natürlich mit einem Update aufwartet für die ja großen Desktop-Versionen GNOME 3.2, KDE 4.7, LibreOffice ist in der neuen Version 3.4 drin und der Linux-Kernel in einer aktuellen, also der aktuellsten Version quasi 3.1, der aktuellsten stabilen Version 3.1 mit dabei. Außerdem gibt es auch ja unter der Haube ein, zwei Wechsel, die man sicherlich auch bemerken wird. Zum einen, und da muss ich ganz fest die Daumen nach oben halten. Fedora hat sich endlich entschlossen, Group 1 auszumustern und auf Group 2 zu setzen. Das heißt, wenn ihr jetzt Fedora installiert, müsst ihr nicht mehr von Hand nachtragen eure anderen Linux-Distributionen, eure Windows-Partitionen oder sowas, sondern das wird jetzt auch mithilfe von Group 2 automatisch erkannt und eingebunden. Das war ja so eines meiner Hauptkritikpunkte am letzten Fedora, neben vielleicht den etwas buggyen GNOME 3 Desktop. Und das hat man also jetzt nun angepackt und geändert. 2 ist jetzt also der Standard-Bootloader. Somit hat, glaube ich, nur noch OpenSUSE Group 1 im Einsatz, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die scheinen auch zu wechseln. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, zumindest für alle Benutzer, die dann nicht mehr in ihrer Config-Datei rumdoktern müssen, sondern für die 90%, die halt eben nicht darum doktern wollen, funktioniert es. Für die 10%, die jetzt mit Group 2 konfrontiert werden, wo es ja nicht gar nicht ist, da die Konfigurationsdatei zu ändern, zumindest nicht mehr so einfach wie bei Group 1, wo man einfach eine Menu-List-Datei hatte, die man einfach ändern konnte. Für die wird es natürlich eine kleine Umstellung sein, da wird es viele kleine Konfigurationsdateien geben. Aber wenn man sich einmal so das kapiert hat, was man wo eintragen muss, da ist nämlich nur eine Konfigurationsdatei im Grunde genommen zuständig für weitere Einträge. Und da kann man genauso wie in der Menu-List dann was eintragen, was man dann booten möchte. Und das wird dann jedes Mal beim Update von Group einfach genutzt. Aber man muss es erstmal wissen. Und deshalb muss man sich vielleicht mal ein bisschen was reinarbeiten. Gut, genug dazu. Ich habe natürlich Fedora 16 hier auf meiner Maschine getestet. Hier auf der Maschine, wo ich hier auch gerade die Aufnahme starte. Ich hoffe, sie läuft noch. Schauen wir mal kurz. Sie scheint noch zu laufen, auch wenn es einen Pufferüberlauf von gerade mal 9 Millisekunden gibt. Scheint die Aufnahme noch zu laufen. Fedora 16 also hier jetzt auf meiner Aufnahmemaschine. Ich hatte vorher Fedora 15 drauf und da ist das Interessante natürlich, kann ich direkt einen Erlebnisbericht quasi, ein erstes Review euch geben dazu. Ich hatte ja auch teilweise auf einer anderen Partition mal Fedora 16, die Beta-Version war es glaube ich, auf jeden Fall eine Testversion hatte ich da drauf Und um dann Gnome 3.2 mal so ein bisschen zu testen, als es rauskam, da war ja Fedora relativ flink, einer der ersten, die das mit dabei hatten. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich ja quasi wunderbar updaten konnte. Also das hat keine Probleme gegeben bei dieser Fedora 16 Beta, die ich ja auch auf der Platte hatte. Hab mir dann gesagt, das läuft ja so gut, dieser Update-Prozess. Nun ja, man ist von Debian oder Ubuntu-Systemen oder ja, Debian-basierten Systemen und dem Paketmanager doch schon einiges gewohnt, dass das manchmal auch schief geht, also gehörig schief geht. Und da war ich doch erstaunt darüber, dass eben Fedora 16 von der Beta-Version auf die finale Version relativ problemlos geupdatet hat. Das läuft ja bei Ubuntu und Debian auch in 90% aller Fälle von einer stabilen Version von einer Testversion zu einer stabilen Version eigentlich relativ flüssig. Aber was schwieriger ist, und deshalb wollte ich das auch testen, ist ein Release-Upgrade im Grunde genommen. Also von Fedora 15 auf 16. Da gibt es ja bei Debian und Ubuntu zumindest einige Schwierigkeiten manchmal. Bei Ubuntu kann das gehörig schief gehen, bei Debian sowieso, weil ja dann tatsächlich bei Debian eine ganze Menge geändert wird. Aber wenn man von einer stabilen Version zur anderen stabilen Version in Debian wechselt, kann man sich sicher sein. Die Jungs und Mädels haben da wirklich ordentlich Leistung reingepackt. Das heißt, die Problemchen, die man vielleicht in Ubuntu hat, wenn man von einem Release auf das nächste upgradet, die wird man in der Form wahrscheinlich bei Debian nicht finden, weil da mehr Testen dahinter steckt. Und vor allen Dingen, die lassen sich einfach länger Zeit. Da wird das also etwas ausgiebiger getestet, weil das Ganze ja auch auf Servern irgendwie laufen muss. Es gibt bei Debian und Ubuntu meines Wissens nach ein Do-Upgrade-Skript, was einem quasi erlaubt, abzugraden, also von einer älteren Version auf eine neuere Version. Das Interessante hierbei ist, jedenfalls soweit ich informiert bin, bei Ubuntu wird immer nur empfohlen, von dem aktuellen Release oder von dem Release davor auf das aktuelle Release zu upgraden im Grunde genommen und nicht zum Beispiel einen Ubuntu 8.04 zu nehmen und dann auf einen Ubuntu 11.10 zu upgraden, weil das wird nicht funktionieren, sondern muss man den ganzen Upgrade-Prozess als 8.04 auf 8.10 auf 9.04 und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass das dauert, wenn man das machen möchte. Und ich glaube auch nicht, dass da ein sauberes System bei rauskommt, dass es also vernünftig funktioniert. Das soll allerdings mit Fedora funktionieren. Das heißt, wenn ihr noch einen Fedora 12 oder sowas rumliegen habt, dann könnt ihr jetzt auch auf Fedora 16 upgraden. Selbst wenn ihr einen Fedora, ja, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube Fedora 6, das war ja eine der beliebtesten Versionen, dann könnt ihr jetzt 10 Versionen überspringen und auf Fedora 16 upgraden. Jedenfalls verspricht das so ein bisschen dieser Upgrade-Prozess, den es in Fedora 16 gibt und der natürlich auch extra empfohlen wird. Also anders als bei Debian und Ubuntu, wo man im Grunde genommen nur über die Paketquelle updatet. Da gibt es ja eben auch diese Upgrade-Skripte, die im Grunde genommen immer fast das gleiche machen, wie halt eben Paketquelle ändern. Und dann die Zunge will nicht, so wie ich. Und dann über die Paketquelle die Updates einspielen, im Grunde genommen über eine aktualisiertere Paketquelle von der neuen Version. Das funktioniert bei Fedora ein bisschen anders. Die machen nämlich ja zunächst einmal im Grunde genommen dasselbe. Das heißt, sie binden eine neue Paketquelle ein, der neuen Version, Fedora 16 zum Beispiel in dem Fall, und laden dann schon mal diese ganzen Upgrades, die ganzen Pakete, die man braucht, runter. Die werden aber nur runtergeladen und dann wird auch noch ein sogenanntes System-Image geladen. Das ist im Grunde genommen so ein kleines Installationsprogramm, also Anaconda bei Fedora, das runtergeladen wird und mit einer Konfiguration versehen wird für das Upgrade. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Upgrade machen wollt, dann müsst ihr das nicht live in eurem System machen, sondern ihr müsst neu starten in dieses System-Image, wo eben diese Anaconda drin ist mit eben, hier ich glaube auch den 3.1er-Kernel, und einigen weiteren Patches. Und der nimmt sich dann diese vorher runtergeladenen RPM-Pakete raus und versucht dann auf, ich glaube, es wird über CRoot oder irgendwas gemacht, auf eben Fedora 15 das zu installieren im Grunde genommen. Und so wie ich es gesehen habe, werden auch alte Sachen gesichert noch vorher irgendwie und es wird auch, werden auch Tests gemacht, was jetzt die Abhängigkeit und so weiter angeht. Und das soll halt eben einem erlauben, auch von einer älteren Version direkt einen großen Sprung auf die ganz aktuelle Version von Fedora zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, erstaunt, weil ich das nicht gewusst habe, dass Fedora so einen Prozess hat. Jetzt im Nachhinein, wenn ich so darüber überlege, ja, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Gerade weil ja Fedora auch als Basis für die Red Hat-Distribution gilt, die ja meistens in großen Firmen eingesetzt wird, also eine Enterprise-Version im Grunde genommen ist, die ja dann auch mit Service und so weiter gepflegt wird. Red Hat verdient ja damit ordentlich Kohle. Und aus dem Grund macht es natürlich Sinn, dass man so einen Upgrade-Prozess dann auch in Red Hat vielleicht auch integriert hat, damit es halt eben fluffig läuft bei den Leuten, die dann eben das Upgrade machen wollen. Und das ist schön, dass halt Fedora dadurch profitieren kann oder davon profitieren kann und dann einen sehr, sehr guten Upgrade-Prozess hat. Ich hatte überhaupt keinerlei Schwierigkeiten mit diesem Upgrade-Prozess, einfach angestoßen. Ich musste vorher nur gucken, dass ich genug Speicherplatz auf der Platte habe. Und dann hat er mir auch schon direkt alles eingerichtet, die APMs runtergeladen, das System-Image eingerichtet. Und dann konnte ich quasi neu starten. Und nach dem Neustart habe ich dann erstmal erlebt, oh, verdammt, nichts zu sehen. Das lag allerdings daran, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich hatte das Standard Fedora 15, was ich ja drauf hatte, mit einem Group 1, wie gesagt, das habe ich runtergeschmissen, dieses Group 1, und habe Group 2 drauf installiert. Und irgendwie hat das dann nicht so ganz funktioniert mit dem Aktualisieren des Menüs. Das heißt, ich musste das dann doch per Hand an. Das heißt, er hat irgendwie noch in die alte Group 1 Config eben diesen Menüantrag reingeschrieben. Ich musste den einfach in die Group 2 Config reinkopieren. Ein bisschen was da und da anpassen an der Syntax und dann habe ich dann da reingestartet in der Hoffnung, ich wusste ja, okay, jetzt habe ich mir die Group 2 Config im Grunde genommen, weil die darf man ja eigentlich nicht editieren, komplett irgendwie zerschossen und alles und das funzt sowieso nie, habe ich dann doch in der Hoffnung, dass irgendwie nach dem Installationsprozess Fedora 16 der Installer dann Group 2 nochmal neu schreibt und neu konfiguriert, so dass dann alles funktioniert. Hoffnung habe ich dann das Installationsprogramm, das Upgrade-Programm im Grunde genommen durchlaufen lassen. Das hat schon, ja, auf diesem ist ja ein Single-Core AMD 2600er, der mit 2 GHz getaktet ist, glaube ich. Es ist zu lange her, dass ich das genau gecheckt habe, aber ich glaube mit 2 GHz ungefähr getaktet ist. Auf diesem Single-Core-Prozessor hat es halt doch was länger gedauert, diese Installation. Also 45 Minuten bis eine Stunde müsst ihr dann auf eine etwas ältere Hard rechnen. Auf jeden Fall lief die Installation geschmeidig durch, gab keine Probleme. Das heißt, ich konnte im Grunde genommen weggehen. Ich musste nichts eintragen, eingeben, neu irgendwas einstellen und so weiter, sondern ich musste einfach nur booten und der hat dann alles automatisch gemacht bis eben zum Ende. Am Ende kam dann erfreulicherweise auch der Dialog, ja, Group 2 wird installiert. Und da dachte ich mir, oh super, eine neue Group 2 Version, die dann auch aktualisiert wird, dann wird das sicherlich auch alles gefixt, was ich vorher alles verhunzt habe in Fedora 15. Und ja, das war dann auch so, Group 2 wurde komplett neu irgendwie geschrieben und er hat dann auch alles so richtig, kommt jetzt einen Upgrade machen, zum Beispiel einen neuen Kernel oder sowas installieren, dann erscheint mir auch automatisch ein Eintrag in Group 2. Ohne Probleme und auch meine anderen Linux-Distros, die ich hier drauf habe, werden auch erkannt ohne Probleme. Das ist also eine sehr, sehr gute Sache, die mir bei Fedora 16 gefallen hat. Gut, kurz zum Desktop noch. Ich habe hier den GNOME 3.2 Desktop jetzt in dem Falle laufen und kann dann sagen, ja, es läuft alles geschmeidig, keinerlei Probleme, genauso wie im Grunde genommen der Vorgänger. Auch alle Konfigurationen wurden mit übernommen, das heißt auch meine Leiste links mit den Nomen, wenn man in dem Aktivitätsüberblick ist von GNOME 3.2. Und ja, ansonsten, die Programme laufen auch alle sind mit an Bord, das heißt, es wurde kein Programm gelöscht. Und auch jetzt hier Flash Player oder sowas, was ich aus einer Fremdquelle installiert hatte, ist immer noch scheinbar drauf. Jedenfalls sind die Menüeinträge noch drin. Müsste mal schauen. Gehen wir mal kurz auf eine Webseite, die Flash hat, um dann mal zu schauen, ob tatsächlich der Flash-Player dann funktioniert. Ich kriege zumindest schon mal keine Warnmeldung. Gucken wir mal hier so ein kurzes kleines Videochen. Ja, Flash-Player 11 in der Version 11.01.152 irgendwas ist also drauf, wird unterstützt, hat wahrscheinlich Fedora 16 nicht selber runtergeladen, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass sie jetzt auch die Quellen geändert haben von meinen Drittherstellern auf eine neue Version. Aber das kann ich ja auch mal überprüfen, wenn ich das richtige Programm finde hier. Auf jeden Fall, und ich will euch natürlich auch berichten darüber, ob eben zum Beispiel ja auch die Softwarequellen aktiviert sind, die alten Softwarequellen, das heißt im Grunde genommen die ich von Drittanbietern eben eingebunden habe. Und da sehe ich zumindest, dass von Adobe Systems Incorporated die Quelle eingebunden ist. Keine Ahnung, warum die drin ist. Die ist wahrscheinlich für den Flash-Player drin. Die kenne ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten sind halt eben nur die Fedora 16-Quellen und auch, und das ist erstaunlich, auch die APM-Fusion-Quellen, die ich hier eingebunden habe, um hier Codecs und sowas nachzuinstallieren, für Fedora 16 bereits drin. Das heißt, der Upgrade-Prozess hat also auch die APM-Fusion-Quelle von Fedora 15 auf 16 geändert. Entweder das oder das wird irgendwie automatisch geändert. Ich weiß gar nicht, wie die Quellenanbindung ist, ob man dann eine bestimmte Versionsnummer angeben muss. Eventuell gar nicht, sondern das übermittelt Fedora und das macht das Paketmanagementsystem selber. Das kann natürlich auch sein, was natürlich dann noch geiler wäre. Wo ich dann sagen würde, ja, Ubuntu, Debian, schneidet euch da mal eine Stelle oder ein Stück von ab. Das hat also wunderbar geklappt. Das heißt, ich kann auch auf meinen proprietären Blödsinn hier setzen und den runterladen, sodass ich zum Beispiel auch MP3s abspielen kann, ohne dass ich irgendwelche Verrenkungen machen muss. Das klappt also sehr gut. Ansonsten, was kann ich euch zu dem ganzen Fedora 16 noch sagen? Der Bootprozess, der ist immer noch Systemd. Der ist immer noch schnarchend langsam auf meinem Single-Core-Prozessor. Das liegt wahrscheinlich daran, weil Systemd halt eben fast alles parallelisiert startet. Und das bringt bei mir im Grunde genommen keinen Speed-Gewinn, sondern auf dem Single-Core eben Speed-Verlust. Das heißt, wenn ich starte, dann sehe ich kurz diesen Fedora-Ladescreen, also den Plymouth-Ladescreen. Dann wird es kurz schwarz. Ich schätze mal, es liegt entweder an meinem Monitor oder an den Nvidia-Treibern, den proprietären, die ich hier drauf installiert habe. Und ja, dann dauert es 5 Minuten, also gefühlte 5 Minuten, es können auch 3 Minuten sein, auf jeden Fall verdammt lange im Vergleich zu anderen Systemen. Auch anderen Systemen, die ich hier drauf habe, mit einem uralten SysVine, so ein Debian-System oder ein 7S 2.0, glaube ich, habe ich hier noch drauf. Das hat auch schon Upstart, egal. SysVinit oder Upstart, die laufen halt deutlich schneller auf diesem Single-Core und fahren deutlich schneller hoch. Und Fedora 16 braucht halt doch deutlich langsamer. Aber ich habe mir sagen lassen, ich habe es natürlich auch nicht nur auf meiner alten Kiste hier getestet, sondern ich habe ja auch mal ein bisschen was gelesen von anderen Leuten und von Leuten, die halt einen 2-Kern-Prozessor oder einen 4-Kern-Prozessor haben. Da läuft es halt deutlich schneller als eben die anderen Prozesse. Und man muss natürlich auch sagen, Fedora 16 hat jetzt in Sachen Systemd etwas gemacht, allerdings nicht alles gemacht, also noch nicht alles umgestellt auf Systemd. Das heißt, ein Teil des Bootvorgangs läuft halt immer noch in dem klassischen Modus ab. Und das soll sich ja dann auch bald ändern. Mit der nächsten oder spätestens übernächsten Version wird das dann auch komplett auf Systemd umgestellt. Und dann bin ich mir auch relativ sicher, dass wir dann eben auch einen optimierteren Bootvorgang sehen können. Ob das auf Single-Core-Prozessoren so sein wird, naja, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Da sehe ich momentan noch keinen richtigen Fortschritt drinnen. Jo, das ist so mein kleiner Testbericht, mein kleiner Review zu Fedora 16 gewesen. Es gibt natürlich sicherlich noch viel, viel weitere Dinge, die man über Fedora 16 bereden kann. KDE 4.7 zum Beispiel. Ich weiß, KDE 4.7, ich bin ja auch ein KDE-User, kommt in Version 4.7.2 daher, hat ja immer noch diesen Lib-Task-Manager-Bug. Ich hoffe, dass sie dann bald auch auf 4.7.3 updaten, weil da soll er ja angeblich verschwunden sein, sodass ihr keine Geisteinträge mehr in der Taskleiste habt. Ansonsten gibt es natürlich auch Fedora in verschiedenen anderen Respins, also neben KDE gibt es auch XFCE und LX.de, die dann jeweils in ihren aktuellen Versionen. Das ist auch übrigens eine super Anekdote, wo ich dann gehört habe, LX.de hat keine Versionsnummer. Das habe ich auch gar nicht gewusst, weil viele eben LX.de 05 oder sowas da irgendwie dran geschrieben haben. Die haben gar keine Versionsnummer. Das heißt, da kann man sich irgendwie nicht dran orientieren. Das ist auch natürlich was Interessantes. Auf jeden Fall, XFCE kommt in der aktuellen Version 4.8 irgendwas daher. Also 4.8x, das wird die aktuelle Version sein, die dann Fedora mitliefert. Und LX.de natürlich auch in seiner aktuellsten Version mit PCMNFM 09x. und vielen weiteren Tools, die dann mit dazugehören. Ich werde euch natürlich die Links dranhängen. Ihr könnt das Ganze als Live-CD natürlich ausprobieren. Da bietet Fedora natürlich auch die Möglichkeit. Und ja, dann viel Spaß beim Ausprobieren mit Fedora 16.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, von diesem Linux-Thema zu einem weiteren Linux-Thema. Wir haben nämlich ein sehr, sehr starkes Linux-lastiges Programm diesmal zusammengestellt. Liegt einfach daran, ich habe einfach im Grunde genommen überhaupt nichts vorbereitet und bin jetzt hier am Durchsurfen von Heise, Golem und Co. Also Newsseiten im Grunde genommen. Und da bin ich auf was Interessantes gestoßen, nämlich Linux Mint hat sich mal wieder zurückgemeldet. Die haben ja und sind aktuell ja gerade auch bei DistroWatch relativ erfolgreich, wo sie ja bei DistroWatch Ubuntu endlich mal überholt haben, der quasi schon Platzhirsch auf Platz 1 bei den ja Downloadzahlen sind jetzt, glaube ich, die sie da zählen, oder Zugriffszahlen auf der Webseite. Dort hat jetzt Linux Mint tatsächlich Ubuntu überholt und viele gehen davon aus, das liegt einfach daran, weil eben Linux Mint in der aktuellsten Version immer noch GNOME in der Version 2.3.2, also 2.3.2, na, ich hab's mit den Zahlen, 2.32 liegt. Und ja, das mag einer der Gründe sein, weil viele Leute eben diesen GNOME 2 Desktop eben eher etwas mögen als dem GNOME 3 Desktop und der GNOME 3 Desktop eine zu große Umstellung ist. Jetzt hat Linux Mint allerdings auch bekannt gegeben, ja, so richtig sehen wir die Zukunft von GNOME 2.32 nicht, weil der läuft ja zum Beispiel nicht neben GNOME 3 oder GNOME 3 Anwendungen, da läuft er nicht so richtig zusammen. Es gibt zwar einen Fork wie Mate, den wollen wir auch beobachten, aber das ist alles uns irgendwie noch zu wackelig. Wir wollen ja auch unsere User ein wenig verwöhnen und aus dem Grund werden wir dann doch auf ja, einen stabilen Upstream setzen, nämlich GNOME 3. Allerdings werden wir den natürlich mit selbstgebauten Tools ein bisschen aufmischen, ein bisschen modernisieren, ein bisschen so machen, also was heißt modernisieren? Na, ein bisschen so machen wie halt eben das alte GNOME 2. Und da haben natürlich viele User gesagt, oh, geil. Und ohne überhaupt was gesehen zu haben davon, auf jeden Fall. Ja, Linux Mint versucht jetzt den Spagat zu machen zwischen einer ja, klassischen Ansicht des GNOME 3 Desktops im Grunde genommen, der an GNOME 2 erinnert, ohne die Neuerungen, ohne das moderne Design, ohne ja, die moderne ja, Vorgehensweise von GNOME 3 so ein bisschen zu ändern. Und das ganze Projekt nennt sich MGSE. Erinnert mich so ein bisschen MGS an Metal Gear Solid. Ich weiß nicht warum, und E steht für Extension, also die Metal Gear Solid Extension im Grunde genommen. Ne, die Mint GNOME Shell Extension, so heißt es natürlich. Und sie soll halt eben auch dafür dienen, halt diesen Desktop ein bisschen anzupassen. Es gibt da schon einige Screenshots, die euch dann zeigen, wie das Ganze aussieht. Es wird zum einen wieder ein normales GNOME Mint Menü geben, in einer ja, GNOME 3 Shell Variante unten links. Also habt ihr dann wieder euren Startknopf, um Programme zu starten, um zu suchen und so weiter und so fort. Das wird also mit an Bord sein. Unten wird auch wieder ein Panel sein, dass das klar ist. Und dort werden dann auch ausgeführte Programme in Tasks angezeigt. Also die Tasks, die man oben bei der GNOME 3 Oberfläche hat, wenn man ein Programm offen hat, da wird ja immer nur ein Task angezeigt, im Grunde genommen, nämlich dieser Task des gerade geöffneten Fensters, und wenn man da irgendwie draufklickt, dann wird einem nur angeboten, diesen Task zu beenden. Und ja, im Grunde genommen wird diese Option halt eben auf die untere Leiste, auf ein unteres Panel irgendwie ausgedehnt. Das obere Panel sieht mir verdächtig danach aus, dass es das GNOME 3 Standard-Panel ist. Es gibt natürlich einige Anpassungen da. So wird da zum Beispiel auch eben das, na, wie heißt hier, dieser Tray-Leiste oder dieses ja, Tray-ähnliche, was ja GNOME 3 benutzt, das wird zu einer richtigen Tray umgebaut. Das heißt, dass ihr da auch wirklich Tray-Icons drin findet. damit ihr die nicht irgendwie anders suchen möchtet. Was ich bei diesen Screenshots sehr interessant finde, ich glaube, das sind erste Entwicklungsversionen, die man sehen kann, also keine Mockups oder sowas, sondern doch schon tatsächlich Entwicklungsversionen, das sieht mir stark danach aus. Was ich da interessant finde, ist, man hat noch nicht erklärt und noch nicht gezeigt, was man mit dieser Notification Bar, die ja normalerweise bei GNOME 3 unten angesiedelt ist, was man mit der gemacht hat, ob man die komplett abgestellt hat oder ob die tatsächlich vielleicht an die Seite irgendwo gerutscht ist und wie das Ganze aussieht, das hat man noch nicht geklärt. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und ja, man will da natürlich sehr, sehr stark entwickeln. Man hat alle Entwickler dazu eingeladen, da mitzuwirken. Und man plant halt eben Linux Mint 12 erst in der allerersten Version am 11. November. Also das ist ja 11.11. Da plant man halt eben Linux Mint 12 alias Lisa, den ersten Release-Kandidaten rauszugeben, und man hat sich die Philosophie gegeben, when it's ready, also wenn es fertig ist, dann shippen wir es erst, also dann liefern wir es erst aus. Das heißt, anders als ursprünglich vielleicht bei anderen Versionen von Linux Mint, die ja relativ nahe an dem Release von Ubuntu saßen, wird man Linux Mint 12 wahrscheinlich dann erst shippen, wenn, oder erstmal austeilen, wenn eben alles so weit gediegen ist, dass man das tatsächlich auch releasen kann. Und da bin ich echt mal drauf gespannt, auf diese Oberfläche, die ja noch relativ neu ist, relativ jung ist, und wie das dann weitergeht. Man wird auch weiterhin den Mate Desktop ein bisschen pflegen, das heißt, der wird tatsächlich auch als separate Version angeboten und wird auch in den Repositories zu finden sein. Also der Fork von GNOME 2.32 im Grunde genommen, der sich ja dann auch neben GNOME 3 installieren lässt, gerade deswegen, weil halt eben mit Mate alles umbenannt worden ist, alles Mögliche. Und aus diesem Grund kommen sich halt GNOME 3 und Mate Desktop nicht in die Quere. Man will auch mit den Mate-Entwicklern zusammenarbeiten, um halt die beste Desktop-Experience auch für die bisherigen Kunden, oder Kunden sage ich schon, das ist natürlich auch sehr interessant, dass ich jetzt Kunden sage, natürlich User, aber man hat so das Gefühl, dass Ubuntu sich ein bisschen weiter wegentwickelt hat von den Usern hin zu Kunden und Linux Mint sich eher dazu entwickelt hat, dass sie halt immer mehr auf User hören und auf Userwünsche eingehen. Also das, was Ubuntu im Grunde genommen ursprünglich war, so ein bisschen durch Linux Mint übernommen wurde. Ist natürlich klar, weil halt Ubuntu sich in eine Richtung entwickelt, die ja mehr in Geld verdienen geht und Linux Mint halt eher, ja, wir wollen nicht so viel Geld, alles spenden und ja, wir machen einfach mal. So nach dem Motto. Nun ja, genug dazu. Linux Mint also mit einer MGSE-Extension oder MGS-Extension für GNOME 3 und mit der Ankündigung, dass sie halt Mate weiter unterstützen. Dann gibt es jetzt auch von dem KDE-Team was Interessantes. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, also Notizen. ihr habt es vielleicht gehört. Migo wurde ja umbenannt oder wurde jetzt von Intel dann zu dem Tizen-Projekt quasi oder wegen des Tizen-Projekts aufgegeben, und das hat einigen Migo-Entwicklern nicht gefallen, gerade die, die sehr, sehr aktiv daran gearbeitet haben, Qt 4 und Qt 4-Applikationen auf Migo zu bringen, und denen hat das überhaupt nicht gefallen und die haben dann aus diesem Grund ein Projekt mehr gegründet, das einfach Migo weiter fortführt, und weil der Name, ich glaube, irgendwie Intel und Nokia gehört, müssen sie halt einen neuen Namen sich ausdenken, und das ist jetzt in dem Fall Mehr. Und dieses Mehr-Projekt, das läuft auch schon auf einigen Handys, auf einigen Smartphones wie dem N900, das was ich habe, das N9 und auch das N950 von Nokia zum Beispiel. Und dort gibt es was Interessantes, Plasma Active One wurde jetzt auf einem N950 mit eben Mehr-Kern, also dem Mehr-Linux, einfach zum Laufen gebracht. Da gibt es einige interessante Videos zum Anschauen, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt. Es läuft relativ gut, relativ flüssig. Man muss natürlich dazu sagen, auf dem N950 ist auch ein 1 GHz Prozessor drin, 512 oder sogar, nee, warte, 512 oder 1 GB RAM, ich weiß gerade jetzt nicht. Entweder war beim N9, waren sicherlich beim N9, was ja baugleich ist im Grunde genommen zum N950, außer der Tastatur und vielleicht das Display. Da ist, glaube ich, da bei dem N950 nur ein 512 MB RAM-Chip drin und bei dem N9 vielleicht ein 1 GB RAM-Chip. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, dort läuft jetzt auch eben Plasma Active One in einer ja relativ beachtlichen Geschwindigkeit. Es gibt zwar nur ein blurry Video von jemandem, der das Ganze ja durchgeführt hat, der den Test da durchgeführt hat und das gemacht hat. Aber man sieht dann doch schon, dass die ja, Plasma Active One Oberfläche auch sehr, sehr gut auf solchen Smartphones läuft. Zumindest wenn sie eben so eine große Displaygröße haben wie eben das N59 oder das N9, dann geht das ohne große Probleme. Man hat dort vorgestellt, dass auch die Programme laufen, also so ein Mail-Client, Contact One heißt er, glaube ich, oder Contact Touch oder so. Das läuft auf jeden Fall auch. HTML-Darstellung, Webbrowsing, das läuft auch. Das Flicken, also das Hin- und Her-Swipen mit dem Finger, das klappt auch wunderbar, ohne große Probleme. Also sehr, sehr interessant. Auch das Wechseln von Programmen mit den ganzen Effekten, das klappt auch wunderbar. Vorschau-Effekt für Fenster und das Starten von anderen Anwendungen, das klappt alles ohne große Probleme. Der Webbrowser ist auch verdammt schnell. Die virtuelle Tastatur, selbst die funktioniert und man kann die relativ schnell und gut bedienen. Das ist also eine sehr, sehr gute Sache, davon zu hören. Vielleicht werden wir dann in Zukunft, vielleicht werde ich in Zukunft auch mal auf meinem N900 dann den Mehrcore installieren und vielleicht Plasma Active One mal ein bisschen austesten. Das werden wir ja dann mal in Zukunft sehen, ob sich das eventuell auch durchsetzen wird. Zumindest in der Hack-Szene, in der Crack-Szene für eben oder in der Jailbreak-Szene. Wobei Jailbreak beim N9 oder N59 oder N900, naja. Gut, bleiben wir direkt bei Nokia. Nämlich Nokia hat ein ja sehr, sehr interessantes Projekt vorgestellt, just am 11.11. auch, da wo ich erstmal gedacht habe, oh verdammt, könnte das nicht so ein Karnevalsscherz sein, aber sie haben es eingestellt um, zumindest bei Golem, um 10.06 Uhr. Den Artikel, also bei Nokia ist wahrscheinlich ein Tag vorher oder so erschienen oder ganz, ganz, ganz früh. Das Nokia Gem genannte Smartphone im Grunde genommen, das ist im Grunde genommen ein Smartphone, ja, da ist quasi die ganze Gehäuseoberfläche ein Touchscreen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Es sieht sehr, sehr kurios aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche mal hier das Video abzuspielen, ohne den Sound anzumachen. Man hat im Grunde genommen überall eben ein Display, einen Touchscreen, ein Back-Display und ein Front-Display. Und auch die Seiten, wo man normalerweise Knöpfe findet und so weiter, die sind Teil eines Displays. Das heißt, hier könnt ihr dann zum Beispiel eine Play oder eine Pause, einen Button irgendwie draufkleben. Ihr habt die Möglichkeit, und das ist natürlich auch sehr interessant, dann zum Beispiel, weil das solche kleinen Flügelchen hat, das erinnert so ein bisschen an die Werbung von, mit den Flügeln, na, wie heißt diese Werbung? Ihr wisst, was ich meine. Und es hat also solche Flügelchen an der Seite und da habt ihr dann auch die Möglichkeit, weil das alles ein Touchscreen ist, zum Beispiel dort einige Anwendungen zu starten an der Seite. Das heißt, ich habe sowas wie einen Ringstarter, der dann bei den Flügelchen so irgendwie vorbeiläuft und ihr könnt dann da Anwendungen starten, die ihr gerade möchtet. Natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeit, einfach, weil es ja alles ein Touchscreen ist, einfach mal so das Telefon einfach mal umzudrehen und eine Anwendung dann mitzunehmen und auf den Back-Display quasi, auf das Back-Display zu legen. Ihr habt da ja genau genommen das ganze Display auch randlos ist, auf den Rändern auch die Möglichkeit, Uhrzeiten und sowas abzulegen, Kalender oder sowas abzulegen. Ihr könnt dann das ganze Handy umdrehen und dann mit der Applikation auf der Rückseite weiterarbeiten, dann wieder umdrehen, dann mit der Applikation auf der Frontseite weiterarbeiten. Und das ist auf jeden Fall hochinteressant. Vor allen Dingen wird es natürlich dann interessant, wenn man sich überlegt, das soll in der Realität irgendwie funktionieren. Das ist ja alles noch ein Konzept. Das heißt, Nokia hat das Phone selber noch gar nicht fertig. Aber das Konzept sieht schon mal sehr, sehr spannend aus, das Konzeptvideo, was man damit alles machen kann. Und das würde zumindest, würde ich mal sagen, das Bedienkonzept revolutionieren für ein Smartphone. Dann müsste man natürlich das Ganze auch zum Funktionieren bringen. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass das funktionieren kann, weil man das ja auch in der Hand hält, das Telefon. Und da müsste es ja eine Palmerkennung, also eine Handflächenerkennung geben, dass die Applikation, die man hinten ausgeführt hat, natürlich dann nicht irgendwie beeinträchtigt wird, dadurch, dass man das in der Hand hält, dass irgendeine Aktion ausgeführt wird oder sowas. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das Konzept dann natürlich auch, was man sich natürlich überlegen kann, dass eben auf der Rückseite dann natürlich auch einige, oder damit, dass man zum Beispiel eine Applikation vielleicht auch vergrößern kann, soweit vergrößern kann, dass sie auf der Rückseite weitergeht, macht es natürlich dann auch eventuell Sinn, dann ja, irgendwie spezielle Applikationen dafür zu entwickeln. Interessant ist auch, man kann natürlich dann auch Widgets auf den Desktop legen, die werden dann auch über diese Flügel quasi in den Desktop reingezogen und dann kann man diese Widgets dort frei positionieren, frei vergrößern und verkleinern, wie man es eben haben möchte. Also ein sehr, sehr interessantes Konzeptvideo und vor allen Dingen fand ich auch relativ lustig das Konzeptvideo für das Tauschen von Applikationen zum Beispiel oder Kontaktinformationen zwischen zwei Personen. Denn dort haben beide eben dieses neue revolutionäre Nokia Gem-Telefon in der Hand und dort wird eben einfach wie bei einem Glas, wo man jemanden einschenkt, einfach im Grunde genommen die Applikationen einem quasi auf das Telefon eingeschenkt und man sieht dann, wie die Applikationen runterfallen von dem einen Telefon und bei dem anderen Telefon quasi hineinfallen, also wie echte Würfelzucker oder Eisstückchen in einem Glas und das ist wirklich ein sehr, sehr geniales Teil. Ich werde euch natürlich das Video und dann natürlich auch den Artikel dazu anhängen, wo ihr das Ganze euch nochmal an. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr an Sachen, so dass man zum Beispiel auch das Telefon so steuern soll, dass man eben von hinten drauf zugreift auf das Telefon, dass man nicht mal vorne drauf touchen muss, um was Bestimmtes zu machen, sondern dass man das eben auch von hinten irgendwie steuern kann. Also das ist natürlich sehr, sehr genial und sehr, sehr revolutionär, eine Zukunftsvision von Nokia. Es wird sicherlich so in der Form nicht umsetzbar sein, da bin ich mir also heutzutage relativ sicher, die werden es einfach nicht hinkriegen und Nokia ist sowieso so ein Verein, den ich dann nicht so sehr traue, dass sie sowas hinkriegen könnten, sowas Revolutionäres. Nun ja, schauen wir mal, wie das Ganze dann in Zukunft sich weiter drehen wird. Gut, ich habe jetzt lange geredet, ich will jetzt noch weitermachen mit einem Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Flash ist endlich tot oder das Anfang vom Ende. Adobe hat nämlich offiziell bestätigt, dass der Flash-Player für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets nicht mehr weiterentwickelt wird. Das heißt, es wird keine neuen Versionen von Adobe Flash für Android-Smartphones oder Tablets geben oder für andere Geräte. Da gibt es ja auch zum Beispiel das BlackBerry RIM, das ja auch den Flash-Player einsetzt. In Zukunft soll halt eben HTML5 auf solchen Geräten eingesetzt werden. Adobe hat da zwar nicht sehr viel weiteres erzählt zu dem Ganzen, aber ich kann mir dann doch vorstellen, dass ihre Konzepte, die sie hatten mit Adobe Flash 11, die ja dann so vorgesehen haben, dieses Stage und Hardwarebeschleunigung, dass das eben irgendwie nicht aufgegangen ist und dass es auf vielen Geräten nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und vor allen Dingen, dass man es nicht schafft, eben Adobe Flash, was ja ursprünglich für eben Mausbedienung gedacht und ausgelegt ist, dass man es irgendwie auf komplett irgendwie umrüsten kann, auf Touchscreen, auf Mehrfingerbedienung. Das klappt einfach nicht. Es ist zu langsam. Die Entwicklung findet im Grunde genommen kaum statt. Da gab es ja wenig nennenswert Entwicklungen und es gab eher viel Gemecker darüber, dass das Teil langsam und träge sei. Und Adobe hat jetzt quasi Flash beerdigt. Man muss es ganz klar so sagen. Es gibt zwar immer noch für den Desktop-PC dann Flash. Für die mobilen Geräte wird es keine Updates geben. Das heißt, irgendwann kann ich mir auch vorstellen, dass dann so ein paar Hersteller dann vielleicht sogar dahin gehen und sagen, okay, wir löschen Flash-Player, weil es eine Sicherheitslücke ist, einfach von den Geräten. Oder wir empfehlen zumindest das Löschen von Flash von Geräten, damit eben keine Sicherheitslücke im System aufgerissen wird. Da wird es mit Sicherheit irgendwann mal sehr, sehr große Lücken noch geben in dem aktuellen 11.1er Flash, was eben auf Android und Blackberries ausgeliefert wird. Und die Desktop-Version wird sich ja dann auch so langsam verabschieden. Das liegt einfach daran, dass eben der mobile Markt, eben der Tablet-Markt, der Smartphone-Markt eben der Markt ist, der boomt. Und dafür werden dann eben neue Technologien entwickelt. Und dann wird sicherlich dann auch HTML5 in Zukunft viel mehr eingesetzt werden für eben solchen Content, der ursprünglich dann Flash benutzt hat vorher. Und dadurch wird dann natürlich auch der Desktop-Markt dann immer mehr mit HTML5 und Flash-freien Formaten dann beglückt werden, will ich mal so sagen. Weil Flash ist wirklich also eine Katastrophe, wenn man das tatsächlich auf einem schnellen Rechner hat, dann merkt man vielleicht das ganze Problem nicht. Aber wenn man es selbst auf einem Dual-Core hat und keine Hardware-Beschleunigung für die Grafikkarte drauf hat, dann merkt man das richtig, dass es nicht mal eine ganz normale 2D-Beschleunigung hat für Videos zum Beispiel unter Linux. Also eine XV-Beschleunigung zum Beispiel. Das ist ja das, was ich immer so gerne erwähne, wenn ich mir im M-Player oder im VLC was abspielen in Video in HD, habe ich 30, vielleicht 40% Auslastung der CPU maximal. wenn es hochkommt, ohne halt eben eine große 3D- oder eine große GPU-Beschleunigung zu haben. Und wenn ich den Flash-Player starte und das gleiche Video abspielen möchte, habe ich direkt 80-90% CPU-Auslastung und das geht im Grunde genommen auf einem Dual-Core eigentlich gar nicht. Und da hat Flash aus meiner Sicht trotzdem dann komplett verspielt, obwohl es halt so verbreitet ist oder zu sein scheint. Auf jeden Fall ein sehr, sehr mutiger Schritt. Es wird noch einen Flash Player 12 geben für eben, ja, auch für die mobilen Geräte, wenn ich das hier richtig sehe. Ne, nur für den Desktop. Und das soll halt eben so ein bisschen da einen weichen Übergang schaffen zu HTML5. Dann wahrscheinlich werden da einige Technologien dann mit eingebaut werden, die es einem dann ermöglichen, HTML5-Applikationen zu erstellen oder aus diesem Flash-Programm HTML5-Applikationen zu erstellen. Und dann werden wir mal weitersehen, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Interessant, es gab schon eine Reaktion von einem Kunden im Grunde genommen, das ist in dem Fall RIM, die also das BlackBerry Playbook herstellen und die meinten, man wird weiterhin festhalten an dieser Technik für Smartphone und für den Tablet und wir werden Flash Player auf eigene Faust weiterentwickeln. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Würde das heißen, dass jetzt RIM im Grunde genommen den Flash Player Code zumindest einen Teil davon kauft, um ihn dann weiterzuentwickeln für ihre Geräte? Wird vielleicht, und das könnte natürlich auch Adobes Ziel sein, um Flash Player weiterhin en vogue zu halten, werden sie vielleicht auch an weiteren Herstellern den Source Code vom Flash Player einfach verkaufen im Grunde genommen und jeder Hersteller backt sich dann für sein Smartphone, für sein Tablet seine eigene Version. Ich habe da so ein bisschen Zweifel. Bei Research in Motion, okay, da gibt es das Know-how, da haben sie QNX-Entwickler, die haben ja auch das Playbook und das Playbook-Betriebssystem gemacht, die haben also richtige Entwickler. Aber bei HTC, da habe ich so meine Zweifel. Bei Samsung teilweise auch, wenn man sich diese ganzen Oberflächen angibt, die sie ja für Android programmiert haben, das ist ja alles so eine mittlere Katastrophe, wenn es um Speed geht oder wenn es so um richtige Benutzerfreundlichkeit geht. Das ist also teilweise echt schlimm und teilweise halt echt buggy. Und da habe ich dann also meine Zweifel so ein bisschen. Aber bei RIM, bei RIM macht es eventuell Sinn, dass sie das dann so machen. Also auf dem Tablet Playbook wird es halt weiter eben Flash Player 11.1 geben und man wird sicherlich dann einige Sicherheitslücken dann auch mit Patches zu machen. Ob RIM jetzt vielleicht auch in Gnash einsteigt, also dem freien Flash-Pendant im Grunde genommen, um das so aufzumotzen, dass es halt Flash Player 11 oder Flash Player dann später 12 kompatibel sein wird, das werden wir dann noch sehen in Zukunft. Auf jeden Fall aus meiner Sicht, selbst wenn RIM versucht hier Flash ein bisschen am Leben zu erhalten für eben die online-mobile Plattform, würde ich mal sagen, Flash ist tot, jetzt endgültig fast und es lag ja schon lange im Sterben, aber jetzt ist es tatsächlich tot, der klinische Tod ist bewiesen, jetzt wird es dann nur noch im Laufe des nächsten Jahres dann beerdigt und dann werden wir sicherlich sehr, sehr viel mehr HTML5 basierende Sachen im Web sehen. Ja, das war's auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich habe euch so einen kunterbunten Reigen von Linux-Themen und so ein bisschen etwas allgemeinere Themen gebracht. Das liegt vor allen Dingen daran, weil ich die Sendung gar nicht vorbereitet habe, sondern das alles ad hoc hier gemacht habe. Und ich hoffe, für die Leute, die jetzt eine super tolle vorbereitete Sendung erwartet haben, es tut mir leid. Aber das ging halt wegen Karneval Anfang jetzt Donnerstag, Freitag meine ich. Ihr seht, das ist alles schon in meinem Kopf so alles schon so ein bisschen was, durcheinander. Es gab auf jeden Fall keine Möglichkeit, sich ordentlich dann für die Sendung vorzubereiten, im Grunde genommen. Da war eben das Kölschglas ein bisschen was zu tief für. Aus dem Grund war es das jetzt für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. geschafft, irgendwie über die Zeit zu bringen, den ganzen Podcast. Ja, ganz ehrlich gesagt, ich habe den Podcast tatsächlich nicht vorbereitet, weil es war einfach keine Zeit, das Ganze so vorzubereiten, wie ich es wollte. Eine Sache möchte ich aber noch erwähnen kurz. Wir haben ja über, oder ich habe ja in der Podcast-Folge jetzt, in der Tech-Podcast-Folge, habe ich ja über Plasma Active One ein bisschen berichtet. Und ich habe ja mal angekündigt, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich das dann jetzt machen. Wir haben auch im 7OS-Team, im 7OS Neptune-Team eine eigene Entwicklung. Das heißt, wir werden mehr Migo, Memo und wie sie alle heißen, auch mit einer eigenen Entwicklung beglücken, so ein bisschen. Zumindest was so ein paar Programme angeht, noch nicht alles. Also es ist noch keine Infrastruktur aufgebaut, aber ein paar Programme, die eben für eben Smartphones und Tablets eingesetzt werden können. Das heißt, einen Webbrowser wird es geben, oder gibt es schon teilweise, es wird einen Programmstarter geben, also einen komplett neuen Desktop geben. Und das haben wir also alles schon vorbereitet. Das heißt, im nächsten Jahr eventuell irgendwann mal ein 7OS Neptune Mobile Edition für Smartphones und Tablets könnte da dann rauskommen. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich sage nur Magi 2. Das heißt, wenn ihr mal auf Launchpad da rumsucht, werdet ihr den Quellcode finden und dann auch in die aktuelle Entwicklung reingucken können. Wenn ihr Vorschläge habt und mitentwickeln wollt an dem Ganzen, dann könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Zum einen werden zum Beispiel Grafiker benötigt, aber es werden auch Leute immer noch benötigt, die großartige Ideen für neue Touchscreen-Oberflächen haben. Und falls ihr da Ideen habt, falls ihr mitarbeiten wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Es ist bei uns, wir sind jetzt zwei Leute, die daran entwickeln, ist, muss ich natürlich also auch sagen, ein Studienprojekt, also ein Praxis-Arbeitsprojekt im Grunde genommen. Also das Projekt, was man macht, bevor man den Bachelor abschließt. Und für die Leute, die dann halt eben Interesse haben, da irgendwie mitzuwirken, Code beizusteuern, die können natürlich dann mitmachen. Und dann können wir zumindest sowas wie eine Community drumherum aufbauen, um das Ganze dann irgendwie ja, noch weiter zu verbessern, mit neuen Ideen zu schmücken. Und jo, das war es im Grunde genommen, was ich ankündigen wollte hier in diesem kleinen kurzen Outtake. Oh, das ist auch sehr gut. Ich habe einen X-Run, also einen Überlauf in dem A-Record, womit ich das Ganze hier aufnehme, von einer Trigger-Time von 1337. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Ende für diese Podcast-Folge.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.